HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Nein, ich habe keine Lust, nach Türkei zu fahren. Mir gefällt die Situation da überhaupt nicht.
Also warum sollte ich ja nicht fahren?
Ich würde da Urlaub machen nicht als Unterstützung für Erdogan empfinden.
Istanbul hat ja einfach mehrere Religionen. Es gibt keine islamische Stadt, die so europäisch ist.
Das ist ein einzigartiges Licht in Istanbul. Ich liebe die Sprache, ich liebe die Kultur, ich liebe die wunderbaren Menschen.
Je weniger über die Türkei berichtet wird, desto mehr Gäste kommen.
Der Bosporus, diese Hügel, die Natur und die Landschaft ist so sensationell.
Erdogan ist ja nicht gleich die Türkei. Man kann ja nicht die Leute, die auch vom Tourismus leben, dafür bestrafen, dass Erdogan so eine Politik macht.
Istanbul war auch immer sowas wie ein Labor. In Istanbul waren Sachen möglich, die in anderen arabischen Städten oder in anderen asiatischen Städten eben nicht möglich waren.
Nachdem wir gebucht hatten, habe ich mal kurz Angst gekriegt. Aber ich muss sagen, ich war noch nie in einer Stadt, wo die Menschen so freundlich sind und wo man sich so willkommen fühlt. Ich genieße das und ich bin total happy, dass wir eine ganze Woche bleiben, ehrlich.
Geht das überhaupt in Istanbul, von der Schönheit dieser Stadt hingerissen zu sein? Aber auszublenden, wie hart das Leben für diejenigen ist, die nicht bedingungslos hinter der Politik des gerade wiedergewählten türkischen Präsidenten stehen. Tausenden Polizisten, Soldaten, Lehrern, Universitätsdozenten und Mitarbeitern von Innenministerien wurde gestern per Dekret gekündigt, wie geschätzt 150.000 anderen schon zuvor. Was die Betroffenen in eine existenzielle Notlage katapultiert, wie bestreiten die jetzt ihren Lebensunterhalt? Das Leben, der Alltag in der Stadt, ist teuer. Wer heute in Istanbul einen der köstlichen Sesamkringel kauft, der zahlt mehr dafür als noch im vergangenen Monat. Die Inflation ist hoch und daran kann vorerst auch der Präsident nichts ändern. Heute wurde er vereidigt, mit mehr Macht ausgestattet als je zuvor. Zum Einstand hat er auch gleich drei weitere Zeitungen und einen Fernsehsender schließen lassen. Immerhin soll der vor 2 Jahren verhängte und seither immer wieder verlängerte Ausnahmezustand aufgehoben werden. Wir sind also heute auf Weltreise in einer Stadt, die im Besucher widersprüchliche Emotionen hervorruft. Die Freude über Istanbuls architektonische Reichtümer aus vielen Jahrhunderten, das Entzücken über die Lage am Bosporus, über den sich die Brücken spannen, die Europa und Asien verbinden, aber eben auch, um es ganz vorsichtig zu formulieren, Unverständnis für die autoritären Anmaßungen des Präsidenten und seiner Partei der AKP. Und dort sind wir jetzt zu Gast bei unserer Türkei-Korrespondentin Karin Senz. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Senz, das ist für Sie womöglich auch nicht einfach und heute vielleicht schon gar nicht, dass Sie die Stadt, in der Sie arbeiten, aufregend, spannend, toll finden und gleichzeitig kritisch über die türkische Politik berichten. Oder passt das sogar gut zusammen?
Ja und nein. Also natürlich muss man sich von Istanbul einfach erstmal hinreisen lassen, weil diese Stadt so unglaublich pulsiert und weil es so wunderbare Menschen gibt. Und man eben nicht vergessen darf, dass es auch ein unpolitisches Istanbul gibt. Und denn man bekommt nicht auf Schritt und Tritt praktisch in dieser Stadt auch mit, was auf politischer Ebene passiert. Auch ein Ausnahmezustand ist nicht an jeder Straßenecke spürbar. Das sage ich auch meinen Besuchern immer wieder, die durchaus Bedenken haben, nach Istanbul zu kommen, wie wir das in den Stimmen gerade in ihrer Collage auch gehört haben. Es ist nicht so, dass die Menschen von Straßenecke zu Straßenecke huschen und dass an jeder Straßenecke schwer bewaffnetes Militär steht. Also wir hatten es gerade heute davon, dass es eben ein Ausnahmezustand ist, anders wie beispielsweise in Paris, wir ihn nach den Anschlägen dort erlebt haben, wo eben Soldaten mit Maschinenpistolen vor der Brust überall standen, wo überall Panzer sind. Ja, es gibt es, aber es gibt es nicht so präsent, wie man sich's, glaube ich, vorstellt. Man kann sich durch diese Stadt treiben lassen, wenn man unpolitisch ist und sie trotzdem noch genießen. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich ganz klar, wenn man ein politisch denkender Mensch ist, der Kritik an diesem System übt, dann kann man sich eben nicht ganz unbedarft durch Istanbul bewegen.
Es erschreckt ja die Zahl, über 100.000 entlassene Staatsdiener. Am Wochenende kamen Tausende, geschätzt 18.000 dazu. Gibt es denn bei Ihnen in der Türkei noch Medien, die deren Schicksal zu beschreiben wagen, den sozialen und wirtschaftlichen Absturz dieser Familien und der Menschen, die von ihnen abhängen? Das ist ja womöglich auch in Istanbul sichtbar.
Ja, also natürlich. Es gibt beispielsweise Uniprofessoren, die entlassen wurden, jetzt Cafés betreiben, ja, weil völlig klar ist, dass sie in den Staatsdienst nicht zurückkehren. Und das heißt ja nicht nur, dass sie ihren Job verloren haben, sondern teilweise ist es so, dass sie auf dem Unigelände gewohnt haben, dass sie möglicherweise auch ihre Pensionen verlieren. Also die wirklich von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts stehen. Und ja, es gibt auch außer uns auch noch Medien, die darüber berichten, über ein solches Schicksal. Beispielsweise die Traditionszeitung der Türkei, die Cumhuriyet. Ich war dort in den Redaktionsgebäuden und es ist schon immer wieder bemerkenswert, mit wie viel Mut die Kollegen auch an diese Aufgabe rangehen und zu sagen, nein, wir werden jeden Tag unsere Zeitung rausbringen. Ja, wir überlegen uns sehr genau, wie wir das tun. Denn wenn wir zu kritisch sind, dann laufen wir eben schon Gefahr, geschlossen zu werden. Wir müssen einen Weg finden, weiter berichten zu können und am Leben bleiben zu können. Es gibt auch eine linkskritische Zeitung, die Evrensel beispielsweise, die eben auch diesen Spagat jeden Tag aufs Neue probiert und das erfolgreich probiert, denn sie ist eben noch am Leben.
Zum wirtschaftlichen Absturz kommt die Inflation hinzu. Das trifft ja Anhänger des Präsidenten wie auch seine Kritiker. Das Leben ist teuer geworden. Wie macht sich das im Alltag von Istanbul bemerkbar? In dem Viertel, in dem Sie wohnen?
Also in meinem Viertel ist es beispielsweise so, dass ich neulich einen Maler getroffen habe, der sein Atelier in Cihangir hat. Das ist ein Viertel unterhalb des Taksimplatzes, also sehr zentral in Istanbul. Ein sehr internationales Viertel, also schon aus längerer Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt sozusagen die ganzen Yabancis, wie man zu den Ausländern sagt, hinziehen, sondern es war eigentlich schon immer ein sehr durchmischtes Viertel und sicherlich noch nie ein sehr günstiges Viertel. Aber er sagt, er kann sich das jetzt nicht mehr leisten. Er kann dort sein Atelier, seinen Arbeitsplatz nicht mehr halten. Er muss auf jeden Fall weiter rausziehen. Das ist sicherlich spürbar und alleine, wenn ich auf die Fenster gucke in meiner Nachbarschaft, dann steht da sehr oft zu vermieten oder zu verkaufen. Also diese hohen Preise kann man heutzutage nicht mehr zahlen. Tatsache ist auch, dass es früher auch ein Viertel war, wo sehr viele Ferienwohnungen waren und eben als die internationalen Touristengäste ausgeblieben sind, war eben auch das ein Problem.
Was aber immer eine Konstante bildet im Leben der Stadt, das sind die Brücken über den Bosporus. Die erste wurde 1973 eröffnet, weitere kamen danach hinzu, wie die Galata-Brücke, die ein Wahrzeichen Istanbuls inzwischen geworden ist und Reiseschriftsteller wie beispielsweise Gert Mark inspiriert hat, diese Brücke als eigenen Kosmos zu beschreiben. Und das war sogar schon so, als Istanbul nur 10 Millionen Einwohner hatte. Heute sind es mindestens 15 Millionen. Den ersten Blick auf die Galata-Brücke, meint der niederländische Autor, diesen Moment, den vergisst man nie.
Die Brücke ist kaum zu übersehen. Man fliegt auf die Stadt zu. Auf diese 10 Millionen Seelen, auf ihre Villen und Wohntürme, die wie Wellen die Hügel überziehen, auf die Meerengen und Buchten, die diese Stadt durchschneiden, auf die Hängebrücken zwischen Europa und Asien, über die sich die Konvois der Fernlaster schieben, Stoßstange an Stoßstange, auf die Schiffe, die zu Dutzenden vor den Hafeneinfahrten liegen und schon seit Ewigkeiten vor sich hin zu rosten scheinen, auf die verfallenen Bastionen und Stadtmauern des versunkenen Imperiums, auf die blaue Moschee, über der immer weiße Vögel segeln, scharf abgehoben vom Abendhimmel. Und dann fällt der Blick unweigerlich auf die Brücke. Oder man stößt unerwartet auf die Brücke. Man geht die schmalen Straßen am Bazar hinunter, vorbei an den Ständen mit Käseleiben und Oliven, an den Ladentischen, die überquellen von Gläsern mit Honig und eingemachten Früchten, an den Eisenwarenhandlungen, an den Läden mit Sägen, Öfen und Teekannen, an den Männern, die sich mit würdiger Miene hinter Kartons voller Kugelschreiber und Papiertaschentücher postiert haben, an den Metzgereien mit Würsten, Mägen und Ziegenköpfen in der Auslage, an den Losverkäufern, die Glückpfeil bieten. Oder man geht über den Kai mit den Fähranlegern, wird Teil der unüberschaubaren Menge, die morgens in die Stadt strömt, bahnt sich einen Weg durchs Gewimmel der Geschäftsleute, Lastträger, Sekretärinnen, Bäuerinnen, durch die Parade der Aktentaschen und abgetragenen Jacketts, begleitet vom Dröhnen der Motoren, dem Laufschritt der jungen Frauen, den Rufen der Verkäufer. Lichter tanzen auf dem Wasser, jeden Tag anders, rastlos. Die Möwen schreien. Und dann, wenn man um die Ecke biegt, hinter den Kiosken und Treppen, steht man auf einmal vor der Brücke.
Wir sind heute auf Weltreise in Istanbul bei unserer Korrespondentin Karin Sens. Frau Sens, im europäischen Teil der Stadt führen die Wege runter zur Galata-Brücke. Die muss man dann aber auch wieder rauf, wenn man sich Istanbul zu Fuß erschließt. Wie viel Fitness brauchen Sie für Istanbul?
Also wenn man Istanbul tatsächlich aus eigener Körperkraft zurücklegen möchte und bewältigen möchte, sehr viel Fitness. Denn Sie sagen gerade eben runter oder wieder rauf. Das sind Steigungen, die sind wirklich richtig heftig. Ich weiß nicht, der ein oder andere Fahrradfahrer oder Autofahrer kann vielleicht mit der Zahl 20% was anfangen. Und diese Steigungen hat man durchaus. Und es sind ziemlich viele Treppen. Also es ist auch ein gutes Fitnessprogramm. Man braucht hier nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Man kann den Sport auch draußen machen.
Also Istanbul ist eine Stadt eigentlich für sportliche Zeitgenossen. Sie haben eben beschrieben, wie man Treppen hoch oder runter muss. Fährt überhaupt jemand Rad?
Ja, ich zum Beispiel. Ich fahre Fahrrad in Istanbul und werde auch für den von dem einen oder anderen gerne mal als verrückt bezeichnet, denn es ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Istanbul ist keine Fahrradstadt. Es gibt Fahrradwege, aber wirklich sehr, sehr begrenzt. Eher so am Bosporus entlang für die Freizeit, aber nicht für den Alltagsverkehr. Mein Weg führt mich von Cihangir vom Zentrum aus am Bosporus entlang, jeden Morgen, was wunderschön ist, aber eben auch nicht ganz ohne, weil da gibt es keinen Fahrradweg. Und in der Hackordnung kommen wir Fahrradfahrer etwas weiter hinten. Also erst kommen mal die Autos, dann kommen die Motorradfahrer, dann kommen die Rollerfahrer und dann kommen irgendwann die Fahrradfahrer. Und es ist insofern auch nicht ganz einfach. Man muss also aufpassen, A, dass einem die Autofahrer doch irgendwie mit etwas Respekt begegnen und B, dass man nicht in ein Schlagloch fährt, denn davon gibt es auf den Straßen auch weitaus genug. Und dann muss man eben auch mal den einen oder anderen Berg hoch und auch wieder runter und auch das ist nicht ganz ungefährlich.
Und ganz zum Schluss, in der Hackordnung stehen die Fußgänger oder die Jogger?
Ja, ganz, ganz sicherlich. Ich treffe tatsächlich auch immer wieder Jogger morgens, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Aber es gibt jetzt nicht unbedingt im Zentrum von Istanbul wohlgemerkt die großen Joggingstrecken, die man wahrnehmen kann. Aber wenn man so ein bisschen Richtung Flughafen, Atatürk-Flughafen rausgeht, dort gibt es durchaus Fahrradwege, auch Fahrradstrecken. Auch auf dem asiatischen Teil hat man inzwischen Fahrradwege eingerichtet. Ich muss allerdings auch sagen, am Wochenende meide ich die, denn der Istanbuler an sich ist auch als Fußgänger nicht unbedingt auf Fahrradfahrer eingestellt. Er läuft dann ganz gerne auf diesem Fahrradweg mit Kinderwagen und spielenden Kindern. Und wenn man da jetzt beispielsweise mit dem Rennrad entlangfahren möchte, dann ist es einfach zu gefährlich. Das funktioniert am Wochenende nicht und unter der Woche vielleicht etwas besser. Da sind dann nicht ganz so viele spazieren. Allerdings auch mit dem Rennrad kenne ich viele Kollegen, die sich zu Touren verabreden. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft. Morgens um 5.30 Uhr vor der Arbeit rauf den Bosporus und wieder zurück, denn da ist auch der Autoverkehr noch nicht so dicht.
Und dann kommentiert sich's auch besser. Was sportlich alle aber in Istanbul verbindet, das ist die Leidenschaft für Fußball, wenn ich richtig informiert bin. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. In der Hackordnung verteilen sich die Leidenschaften auf zwei Clubs in der Stadt, Beşiktaş und Fenerbahçe. Wie stark sind denn die Rivalitäten zwischen den Clubs und ihren Anhängern? Also gehört man da entweder nur zum einen und hasst die anderen?
Jetzt muss ich Sie korrigieren. Es gibt drei große Clubs.
Sogar drei.
Es gibt Erstliga-Clubs, gibt es tatsächlich insgesamt fünf. Aber bleiben wir mal bei den Traditionsvereinen. Und da haben Sie recht mit Beşiktaş. Das ist hier gleich um die Ecke im Zentrum. Wir haben Fenerbahçe auf der asiatischen Seite. Und ganz wichtig, Galatasaray. Denn die sind dieses Jahr Meister geworden.
Stimmt.
Also wir haben,
genau. Sagen Sie es nochmal.
Galatasaray. Nein, also das ist ganz wichtig, dass wir die noch mit reinnehmen. Es ist tatsächlich so, dass es mal einen Dreiklang aus diesen Vereinen gab, und zwar zu Zeiten der Gezi-Park-Proteste am Taksim-Platz. Bis dahin waren die Fans dieser Vereine, muss man, glaube ich, richtigerweise sagen, wirklich verfeindet. Und das war schon teilweise auch eine sehr blutige Feindschaft. Aber zu den Gezi-Park-Protesten gab es Istanbul United. Das hieß, die Fans haben sich mit den Demonstranten am Gezi-Park solidarisiert und haben auch gesagt, wir haben schon Erfahrungen im Umgang mit der Polizei, auch in kritischen Situationen, wir helfen euch. Das war ein sehr bemerkenswerter Moment, hat allerdings tatsächlich über den Gezi-Park hinaus nicht wirklich standgehalten. Also inzwischen gibt es natürlich wieder diese Konkurrenz unter den Vereinen, die teilweise schon sehr massiv ist.
Der Tag auf Weltreise in Istanbul. Jetzt verlassen wir mal kurz die Stadt und besuchen die Prinzeninseln. Dahin kann man nicht radeln, da muss man mit dem Boot übersetzen. Auf die asiatische Seite in der Provinz Istanbul. Auf ihnen leben nur etwas über 16.000 Menschen. Bisher sehr gemächlich mit Pferden und Kutschen, zur Freude der Touristen. Aber auch dort wird wohl bald die nächste technische Revolution eingeläutet. Aydoğan Makasche war gerade kürzlich dort.
Emra jagt seine Kutsche einen steilen Berg hoch. Die beiden weißen Pferde schnauben angestrengt, die meterhohen Räder knattern über den harten Asphalt. Auf Büyükada als Kutscher zu arbeiten, für Emra ein Traum. Er ist vor Jahren extra dafür hierher gezogen.
Die Inseln sind eine Welt für sich, ein natürlicher Lebensraum mit all den Kutschen, Villen und Gärten. Und für die einheimischen und ausländischen Urlauber ist die erste Anlaufstelle der Kutschenbahnhof.
Wie lange die Kutschen noch über die Insel kurven, steht in den Sternen. Die Stadtverwaltung will sie ersetzen durch Elektrobusse. Emra guckt geknickt, als er darüber redet. Ja, gibt er zu, die Bedingungen für die Tiere seien schlecht. Es müssten Verbesserungen her.
Es gibt viele Mängel. Zum Beispiel müssen bessere Ställe gebaut werden und insgesamt müssen die Bedingungen für Pferde und Kutscher verbessert werden. Aber leider kümmern sich die Behörden nicht um uns. Wir sind hier komplett auf uns selbst gestellt. Deswegen gibt es auch keinerlei Kontrolle.
Seit 2 Monaten ist Hedir Ünal Sprecher der Kutscher auf Büyükada. Er sitzt in einem Café vor einer verspielten Blumenwand, das Hemd oben locker aufgeknöpft. Er spricht leise, aber bestimmt. Ünal wünscht sich mehr Unterstützung von der Stadt, vor allem um die Pferde besser pflegen zu können.
Es muss ein Pferdekrankenhaus eingerichtet werden. Im Stadtteil Avcılar gibt es ein solches Krankenhaus, aber in Istanbul gibt es kaum noch Pferde. Hier auf den Prinzeninseln leben die meisten Pferde, doch wir haben nicht einmal eine Krankenstation für Pferde oder einen spezialisierten Tierarzt.
Für Tierschützerin Elif Narin sind das Worthülsen. Seit 4 Jahren engagiert sie sich in einer Initiative für die Pferde. Trotz aller Kritik habe sich auf Büyükada aber nie etwas verändert.
Ich habe bis heute keine Verbesserungen gesehen. Aber jetzt, wo eine Alternative zur Pferdekutsche ins Gespräch gekommen ist und wir Tierschützer Kampagnen machen, da klammern sie sich plötzlich an die 150 Jahre alte Kutschentradition auf den Inseln und dass das hier zur Kultur gehöre.
Jedes Jahr sterben laut Zahlen einer Tierschutzorganisation rund 400 Pferde auf der Insel. Tierschützerin Nadine meint sogar, die Dunkelziffer liege wohl noch höher. Das Terrain auf Büyükada ist sehr hügelig, es geht oft bergauf und bergab.
Die Inseln haben lange, steile Hügel, auf denen die Pferde nicht mal traben dürfen, geschweige denn rennen. Und die meisten Unfälle passieren gerade bei den Abfahrten. Sie rutschen aus und verletzen sich.
Auch an diesem Tag tummeln sich viele Touristen auf der Insel. Auf dem zentralen Platz essen viele ein Eis, genießen die Sonnenstrahlen und die pure Natur. Immer wieder würden er und seine Kollegen auf die Pferde angesprochen, sagt Kutscher Emra und reicht seinen beiden Tieren Wasser in einem Eimer. Niemand, sagt er, wolle den Pferden etwas Schlechtes.
Über die Medien werden viele Lügen über uns verbreitet. Wir werden so dargestellt, als seien wir Henker, als würden wir die Pferde bewusst quälen. Das tut weh, denn ich liebe meine Pferde und meinen Beruf. Es ist ein guter Beruf.
Dass die Kutschen wirklich weichen müssen, ist offenbar noch nicht beschlossen. Der Sprecher der Kutscher will noch einmal das Gespräch mit der Stadt suchen, um einen Weg zu finden, der am Ende alle glücklich macht. Tierschützer und Kutscher.
Istanbul verändert sich rasant. Womöglich werden auf den Prinzeninseln die beliebten Kutschen zum Auslaufmodell. Nur eines scheint unwandelbar am Bosporus, das Leben auf der Galata-Brücke. Sie ist in dieser Weltreise des Tags der Ort, zu dem wir immer wieder zurückkehren, der uns magisch anzieht, so wie den Reiseschriftsteller Gert Mark.
Auf der Brücke rechnet man nur in Millionen. Gestern habe ich für 20 Millionen gefangen, lauter Sardinen. 3 Millionen für das schönste Foto ihres Lebens. 2 Tee, das macht dann 500.000. Vielen Dank. Ich stehe hier schon seit dem frühen Morgen. 4 Millionen. Wann kommt endlich mal wieder Geld über die Brücke? Echtes Chanel. 5 Millionen. Die hohe Stimme der Losverkäuferin schallt durch die Ladenpassage. Wer spielt mit um 100 Milliarden? Wer spielt mit? In dem Schaufenster hinter ihr warten Zeus, Super, Kral 2000 Magnum und Blue Compact Pistolen auf Käufer. Nicht zu vergessen die kleineren Damenpistolen, die elegante Geax und die Class Mini. Schon für 10 Raten zu je 25 Millionen hat man die Macht über Leben und Tod in der Tasche. Die Brücke bietet alles, was der Mensch so braucht. Kämme, Gesundheitssandalen, Zigaretten, tanzende Mädchenpuppen, Gucci-Tassen und Rolex-Uhren für lächerliche 20 Millionen. Nokia-Handys von fragwürdiger Herkunft, Regenschirme mit üppigen Blumenwiesen bedruckt, Rasierpinsel, Kondome und endlos vorwärts robbende Infanteristen aus grau-grünem Plastik, die alle 10 Sekunden eine Salve herunterrattern. 1 Million ist ungefähr einen 0,5 Euro wert. Eigentlich ist es altes Geld aus der Zeit vor der großen Währungsreform. Aber die Brücke hat ihre eigene Währung. Und den Fisch gibt es als Zugabe, als Geschenk der Brücke. Immer hängen Angeln über dem Geländer.
Karin Sens, erzählen Sie uns mehr über die Angler auf der Brücke. Fangen die denn noch Fische im Bosporus?
Oh ja, die fangen noch. Die fangen auf jeden Fall noch Makrelen und Sardinen. Die Wasserqualität ist gar nicht so schlecht. Man kann im Bosporus tatsächlich auch schwimmen. Ich muss allerdings zugeben, ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe den Jungs zugeguckt, die gerade an den Fähranlegern immer wieder reingesprungen sind, einen Heidenspaß hatten. Wir haben im Moment auch die Temperaturen, wo das sicherlich sehr verlockend wäre, in den Bosporus zu springen. Es gibt jedes Jahr auch ein großes Schwimmen im Bosporus, wo man einmal quer durchschwimmt. Und ja, den Fischen gefällt es da offensichtlich auch. Und wenn ich selber über die Bosporus, über die Galata-Brücke laufe, was ich sehr, sehr gerne mache, dann gucke ich auch gerne mal in die Eimer rein, in der Angler. Und da gibt es die eine oder andere Makrele oder Sardine, die sie tatsächlich auch gefangen haben.
Also die Angler, also deren Routen, verheddern sich nicht in den Schiffsschrauben, im dichten Schiffsverkehr auf dem Bosporus?
Ich muss zugeben, das finde ich auch ein Phänomen. Ich finde es auch ein Phänomen, dass sich diese unzählig vielen Angeln überhaupt nicht ineinander verheddern und dass sie es auch irgendwie schaffen, da auszuholen, da ohne irgendwelche Spaziergänger und Touristen da irgendwie mit zu angeln sozusagen, wo sich der Haken verheddern könnte. Nein, es gibt in der Mitte eine Fährrinne und da ist auch angelfrei sozusagen. Aber gerade, ich meine, dieses Fotomotiv kennen sicherlich viele, die sich für Istanbul begeistern, aber man muss es einfach auch mal in echt gesehen haben, wenn die Sonne untergeht oder so zum Sonnenuntergang dorthin geht und dann sieht man dieses Glitzern auf den Schnüren, auf den Angelschnüren. Das ist ein bisschen wie, ja, wie ein Spinnennetz, wie so Spinnweben, die sich dann da eben im Wind verfangen können. Es ist einfach nur wunderschön im Hintergrund dann die verschiedenen Moscheen auf dem Goldenen Horn. Ich glaube, besser könnte man dieses Bild nicht malen. Man muss es sich selber einfach auch mal angucken.
Und zu dieser Faszination gehören, wie sehr sie ihr erlegen sind, gehört ja auch, dass nicht nur die Angler begabte Menschen sind, die sich nicht mit ihren Routen ineinander verheddern, sondern auf dem Bosporus selber ist ja eine ganze Menge los. Da kreuzen Segler unter der Brücke, Kreuzfahrtschiffe kommen rein, auch eine Menge Fährboote, also alle denkbaren Arten von Mobilität. Und dann geht's sogar noch weiter unterhalb des Wassers, da zirkuliert der Verkehr. Wie viele Autotunnel hat Istanbul derzeit?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es sind unzählige. Also es gibt unglaublich viele Autotunnel. Es gibt unter dem Bosporus einen von der europäischen nach zur asiatischen Seite, übrigens auf zwei Stockwerken, also in die eine Richtung hin und in die andere wieder zurück, was ich schon sehr faszinierend finde. Ich muss allerdings zugeben, dadurch, dass ich Fahrrad fahre, bin ich noch nicht in den Genuss gekommen, durch diesen Autotunnel mal unter dem Bosporus durchzufahren. Aber ich bin schon sehr oft auf dem Bosporus, gerade mit diesen Fähren gefahren, denn das ist ja nicht nur, sage ich mal, Ausflugsschiffe, die da unterwegs sind, sondern diese Fähren sind wie bei uns, wie wenn man in ein Taxi oder in die S-Bahn steigt, so benutzt der Istanbuler die Fähre einmal von der asiatischen auf die europäische Seite, auf die Prinzeninseln beispielsweise rüber. Und ich mache das unglaublich gerne, denn es nimmt mal ganz kurz diesen unglaublichen Drive dieser Stadt raus. Denn man hat dann so 20 Minuten, dauert die Überfahrt auf den asiatischen Teil, wenn man da einen Termin hat, man hat dann tatsächlich mal 20 Minuten Ruhe, lässt sich den Wind um die Nase wehen und diesen wunderbaren Blick auch auf die Stadt, den man dann genießen kann. Und wenn man zu den Prinzeninseln rüberfährt, dann wird einem erstmal die Dimension dieser Stadt bewusst, wie riesig diese Stadt ist. Sie hört einfach nicht auf. Man fährt eine Dreiviertelstunde Minimum zu den Prinzeninseln rüber und man sieht immer wieder neue Perspektiven auf Istanbul. Es ist beeindruckend.
Der Tag ist den ganzen Monat Juli auf Weltreise in den großen Metropolen der Welt, da wo unsere Korrespondenten sitzen. Und alle diese Metropolen haben mehr oder weniger gemeinsame Probleme, nicht nur Luft und Mieten und Wohnen und Preise, sondern Mobilität. Istanbul kann da ja eigentlich nicht alles tun, denn das Wasser begrenzt ja alle Formen von Mobilität, oder?
Jein. Also natürlich ist Istanbul eine Stadt, die im Autoverkehr ertrinkt. Man steht hier im Stau. Also wer mit dem Auto durch die Stadt möchte, ist definitiv am langsamsten unterwegs, was ich übrigens auch auf meinem Fahrrad gerne mal merke, dass der Autofahrer das auch gar nicht so witzig findet, denn ich bin meistens schneller am Ziel als er. Es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, sich im öffentlichen Nahverkehr hier zu bewegen. Also wir haben beispielsweise eine Tram. Wir haben Busse, wir haben Metrobusse, das sind welche, die eine extra Busspur haben, mit denen man sehr schnell unterwegs ist, und es gibt die U-Bahn und eines der größeren Projekte, die eben auch angedacht ist. Wir haben ja einen neuen Flughafen, der im Oktober eröffnet werden soll. Auch da wird es eine neue U-Bahn-Linie hinausgeben. Es gibt die Bosporusbrücken und es soll einen neuen Kanal geben, also vom Marmara-Meer hinauf zum Schwarzen Meer, der auch geplant ist. Also Erdogan hat, was die Infrastruktur angeht, Großprojekte geplant und will diese auch bauen, nicht unbedingt zur Freude der Umweltschützer.
Istanbul verändert sich, das haben wir bis jetzt gehört, aber die ganze Türkei ist im Wandel, politisch, wirtschaftlich und sozial. Diesen Wandel berichtet unsere Korrespondentin Karin Sens. Aber auch Schriftsteller, so sie nicht vor dem türkischen Präsidenten ins Ausland geflohen sind oder verhaftet wurden. Ebenso Filmregisseure, die zumindest bis vor dem Putsch in Istanbul Stoffe gefunden haben, die ihren Weg in die Kinos schafften. Eine Künstlerszene ist das, für die sich auch unsere Korrespondentin Karin Sens begeistern kann.
Der junge deutsch-türkische Filmemacher İlker Çetak schwärmt erstmal vom vielfältigen türkischen Kino.
Weil die Gesellschaft sehr reich an Widersprüchen, an Konflikten ist. Weil ich glaube, weil das hier eine Gesellschaft ist, die sowohl modern sein will als auch traditionell. Und daraus resultiert einfach was sehr, sehr Eigenes, was sich gut in Geschichten verpacken lässt. Ob es die Binnenmigration ist, wie es Nuri Bilge Ceylan oft in seinen Filmen thematisiert. Oder jemand, der in Istanbul lebt und jemand, der am Schwarzmeer lebt. Oder jemand, der in Mittelanatolien lebt. Das sind alles Welten für sich und das macht es natürlich sehr, sehr reich.
Natürlich gibt es auch in der Türkei die üblichen Kassenschlager.
Recep İvedik, das war so eine Komödie, also vergleichbar mit, jetzt nicht inhaltlich, aber einfach so vom Ausmaß her mit Fakir Goethe. Sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und andererseits dann halt auch so Filme, die geschichtliche Themen aufgegriffen haben, die finden auch sehr starken Anklang. Und so kommt es, dass auch viel einfach türkische Filme im Kino laufen.
Einer dieser Historienfilme ist Ayla.
Ayla olsun.
Ayla.
Ayla diyelim mi?
Ulan ben bu kızımı görmezsen ölürüm lan.
Ayla ist der Name eines kleinen koreanischen Mädchens. Ein türkischer Soldat trifft es in den 50ern im Koreakrieg. Der Film ist eine richtig große Produktion auf hohem Niveau. Gerne appellieren diese Historienfilme ans Nationalbewusstsein der Türken. Sie laufen gut in den Filmpalästen der großen Kinoketten. Die Istanbuler Filmemacherin Pelin Esmer setzt dagegen mit ihrem neuen Film İşe Yarar Bir Şey, zu Deutsch etwas Anständiges, auf leise Töne.
Sonra işte bizim bu tanıdığı çağırıp
Zwei Frauen lernen sich während einer Zugfahrt kennen. Die eine reist nach Izmir, um Sterbehilfe zu leisten. Ein Tabuthema in der Türkei. Trotzdem hat Esmer auch vom türkischen Staat Fördergelder bekommen. Ihr Film lief bei einem Istanbuler Festival und auch in dem einen oder anderen großen Kino. Manche kurdischen Filme zum Beispiel haben es da deutlich schwerer, sagt sie. Aber es sind schon einige zu sehen. Vielleicht nicht in den großen Kinos, aber gerade auf den Festivals gibt es viele kurdische Filme. Sie haben es nicht leicht, aber es werden immer noch welche produziert. Auch das internationale Filmfestival in Istanbul im Frühjahr hat einige gezeigt, auch sehr kritische. Ganz ohne Zensur lief es allerdings auch in diesem Jahr bei dem Festival nicht ab. Die Kriterien, die das türkische Kultusministerium anlegt, sind nicht immer leicht zu durchschauen. Genauso unklar sind für den jungen Regisseur Dua Can Anafarta die Kriterien der großen Kinoketten, einen Film zu zeigen.
Es gibt ein Kinokartell in unserem Land, aber ich wage es momentan nicht, darüber zu reden.
Er lässt offen, was er damit genau meint. Den Einfluss der großen Kinoketten oder politischen Einfluss oder beides vermischt. Anafarta ist nicht der Einzige, der kritische Themen in diesen Tagen nicht gerne direkt anspricht. Sein Kollege Ilker Çatak erklärt:
Es gibt Filmemacher, die können hier ganz wunderbar arbeiten. Es gibt aber auch Filmemacher, die können hier gar nicht arbeiten. Aber die, die politisch sein wollen, die sind es auch. Ich meine, wenn man sich das iranische Kino zum Beispiel anschaut, dann finden Leute Wege, um Dinge zu erzählen. Ich glaube halt, wenn du nicht immer alles sagen darfst, dann findest du kreative Wege, das anders zu tun. Also Not macht erfinderisch.
Not macht erfinderisch, das bis vor kurzem in Istanbul noch gar nicht so nötig war, Frau Sens. Denn bis vor kurzem genoss Istanbul weltweit den Ruf, gerade für junge, kreative Leute aus aller Welt attraktiv zu sein. Istanbul war hip, auch für angehende Regisseure. Es gab auch viele, die zum Studium nach Istanbul gegangen sind. Hat sich das verändert?
Also es sind tatsächlich, Sie haben recht, sehr viele Deutsch-Türken hierher gekommen, weil sie einerseits eben diese Kompetenz aus Deutschland, die gute Ausbildung auch mitgebracht haben, aber dann eben doch die Lebensqualität in einer Stadt, die unglaublich pulsiert, aber eben vielleicht doch nicht diesen immensen Druck hat, genießen wollten. Und es sind von denen doch einige wieder zurückgegangen. Umso bemerkenswerter finde ich die, die noch hier sind, die gesagt haben, nein, das ist meine Stadt und meine Freunde, die ich im Laufe der Jahre, viele sind 2010 hierher gekommen, gewonnen habe, können dieses Land nicht einfach wieder verlassen, so wie ich, weil ich Deutsch-Türke bin und beide Möglichkeiten habe. Und deswegen möchte ich mit denen hier auch weiterkämpfen. Aber natürlich kommen nicht mehr so viele jetzt noch nach in die Stadt. Im Gegenteil, gerade vor der Wahl habe ich mich mit Deutsch-Türken unterhalten, die gesagt haben, ich weiß nicht, aber ich möchte, dass meine Kinder in diesem Land hier aufwachsen, in einem Land, in dem sie eben nicht die Freiheiten haben, in dem wir abends, wenn wir weg sind, doch uns sehr genau überlegen müssen, mit wem unterhalten wir uns, wer hört zu, über welche Themen unterhalten wir uns. Und auch die finanzielle Lage, in der die Türkei ja gerade ist, macht eben vielen Sorgen. Deswegen ja, es gibt immer wieder auch Überlegungen von den Leuten, zurück nach Deutschland zu gehen, in andere Länder auszuwandern, vielleicht auch nach Portugal. Ein Bekannter von mir ist nach Portugal ausgewandert, versucht dort eben jetzt sein Glück, möchte eben die Lebensqualität eines südlichen Landes mitnehmen, aber eben vielleicht nicht mehr in der Türkei.
Und wer nicht geht, der findet vielleicht ein bisschen Trost auf dem Leben oder im Leben auf der Galata-Brücke, die den Bosporus überspannt und die es dem Reiseschriftsteller Gerhard Mark so angetan hat.
Jetzt reckt und streckt sich die Brücke. Der Vormittag ist vorbeigeplätschert, der Regen hat aufgehört. Die Brückenbelegschaft hat sich um einen Schuhputzer erweitert und um einen Mann, der wie eine lebende Kleinanzeige wirkt. Er möchte eine fast neue elektrische Bohrmaschine verkaufen. Dazu hat er sich auf dem Gehweg postiert, den Schlagbohrer vor seinen Füßen, den Bohrersatz lose daneben und nun wartet er. Jeder wartet in dieser Stadt, immer. Und manchmal hilft es sogar. In der Unterführung tauchen Männer mit einem neuen Spielzeug auf. Miniatur-Smarts, die zu fröhlicher Musik ihre Runden drehen und mit den winzigen Türen schlagen, wie Vögel mit den Flügeln. 5 Millionen. In einer Ecke warten 3 glänzend neue Koffer auf große Abenteuer. Auf der Treppe hat sich ein alter Bettler niedergelassen. Wenn man ihn anspricht, hebt er den ausgezehrten Kopf und zeigt auf ein Metallplättchen an seiner Kehle. Darunter hat einmal seine Stimme gewohnt. Die ist nun rausgeschnitten und fort für immer. Die Taschenspieler gehen in Stellung. Sie benutzen einen Stuhl, einen Packen Spielkarten und eine alte Zeitung. Ansonsten ist es das gleiche Prinzip wie überall. Ein Mann, der Karten verteilt, um ihn herum drei oder vier Komplizen, die dem Publikum mit Händeklatschen und Freudentänzchen vorgaukeln, dass sie dauernd gewinnen, im äußeren Kreis ein paar Taschendiebe, die den arglosen Dörfler, wenn er sich unter die Umstehenden mischt, fachmännisch ausplündern, sofern ihn nicht schon das Spiel selbst von der Last seines Bargelds befreit.
Dass so viel auf der Brücke los ist, ist einer der Gründe, warum Menschen nach Istanbul reisen aus dem Ausland, Karin Sens. Auch deutsche Touristen reisen ja wieder dorthin. Hat die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel dazu beigetragen?
Ich glaube, ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir sehr lange keine Anschläge mehr hatten. Das ist, glaube ich, schon was bei den Touristen fast noch etwas weiter oben angesiedelt war. Wir hatten ja 2016 im Januar diesen Anschlag vor der Hagia Sophia mitten im Touristenzentrum von Istanbul. Den Anschlag, bei dem 11 deutsche Touristen ums Leben gekommen sind. Und sowas sitzt tief und hat abgeschreckt. Und ja, natürlich, diese willkürlichen Verhaftungen. Es war ja nicht nur Deniz Yücel, es war auch Peter Steutner, der Menschenrechtler, der festgenommen wurde. Wir haben Charlotte Tolu, eine deutsche Journalistin und Übersetzerin, die in Haft war. Das sind natürlich Punkte, wo jeder sich gedacht hat, kann ich denn auch einfach so festgenommen werden in dieser Stadt?
Auch wenn bei uns in der EU diese autoritäre Herrschaftsform, die dazu geführt hat, dass diese eben von Ihnen auch benannten, verhaftet wurden, an Erdogan kommt Brüssel und auch wir in Berlin oder Frankfurt überhaupt nicht vorbei, dass nämlich die Mehrheit der Türken in Deutschland für Erdogan gestimmt hat, jedenfalls diejenigen, die zur Wahl gingen. Ist das Thema bei Erdogan-Kritikern in Ihrer Stadt? Werden Sie als deutsche Korrespondentin gefragt, erklären Sie uns das mal, was Türken in Deutschland wählen, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen?
Das ist sicherlich nicht das Thema, was die meisten Türken hier bewegt. Denn die haben natürlich Kontakt zu ihren eigenen Landsleuten und müssen nicht eine deutsche Korrespondentin dazu fragen. Aber was ein sehr starkes Thema ist, ist zum einen, warum die EU die Türkei so lange hinhält, was den EU-Beitritt angeht. Und das ist übrigens eine Frage, die sich nicht nur Erdogan-Anhänger, sondern auch Kritiker stellen. Man fühlt sich durch diese Hinhaltetaktik gedemütigt. Und zwar, dann sagt uns doch klar, wenn ihr uns nicht wollt. Aber viele Türken wollen in die EU und sagen auch, wenn ihr uns jetzt komplett zurückweist, dann habt ihr überhaupt keine Einflussmöglichkeit mehr auf Erdogan und die Einhaltung der Menschenrechte. Dann macht er tatsächlich, was er möchte. Und ihr müsst praktisch uns hier mit einbinden, um dann Einfluss auszuüben. Aber diese Demütigung, ich glaube, das ist in Deutschland und innerhalb der EU unterschätzt worden, dass man immer gesagt hat, na ja, irgendwann mal, jetzt macht ihr noch das und dann macht ihr noch das und dann macht ihr noch das. So wird es hier in der Türkei empfunden. Das ist deren Empfindung, die ich hier schilder.
Und heute wurde Präsident Erdogan in seiner neuen Machtfülle vereidigt. Wie ist das abgelaufen? Wirkte Erdogan jetzt wie ein Mann am Ziel seiner Wünsche?
Er hat sicherlich sein großes Ziel erreicht. Auf das hat er Jahre hingearbeitet. Dieses Präsidialsystem war sein großes Ziel. Und es sah ja vor der Wahl durchaus so aus, als würde er es möglicherweise nicht erreichen können, als müsste er in eine Stichwahl, als würde er im Parlament die absolute Mehrheit mit seiner AKP verlieren. Hat er zwar, aber er hat ja einen Koalitionspartner gefunden. Und erst mit diesem Koalitionspartner kann er auch dieses Präsidialsystem komplett ausleben. Denn auch dann hat er das Parlament auf seiner Seite. Das ist sicherlich ein wichtiger Baustein dabei gewesen. Ja, er ist sicherlich am Ziel dessen, worauf er jahrelang hingearbeitet hat. Und das sieht man ihm auch an. Im Moment spricht er gerade im Rahmen dieser Zeremonie. Seinen Amtseid hat er schon abgelegt. Und jetzt freut er sich, dass sehr viele Staatsgäste gekommen sind aus vielen kleinen Ländern.
Aber gesellschaftliche Entwicklungen, die stehen ja nie still. Türken denken übermorgen vielleicht schon anders über den Präsidenten und seine Erfolgsbilanz. Und das kann natürlich auch auf Türken aus den ländlichen Gebieten zutreffen, da wo Erdogan seine Machtbasis hatte und hat. Vor allem türkische Frauen, so hören wir, haben den Wunsch, nicht ausschließlich auf Küche, Kinder und Koran festgelegt zu werden. Jedenfalls berichtet das Katharina Willinger aus dem Süden der Türkei.
Ümir Kocak sitzt auf der Wiese in ihrem Garten und geht einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen nach. Sie backt Gözleme, eine Spezialität der anatolischen Küche. Um sie herum sitzen 5 weitere Frauen. Im gleichmäßigen Rhythmus rollen sie Teigfladen aus, befüllen sie mit Spinat oder Kartoffeln und legen sie dann auf einen glühend heißen Ofen. Manchmal, erzählt Ümir, sitzen sie stundenlang so zusammen, unterhalten sich und teilen sich die Arbeit. Ich mag es einfach, Dinge selbst zu machen. Ich liebe dieses einfache Dorfleben. Wenn ich nichts anbaue, nichts ernte, dann fehlt mir etwas. Ümirs Heimatdorf Arslanköy liegt in den Bergen im Süden der Türkei. Etwa 2000 Menschen leben hier. Ein Dorf, in dem die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau zumindest auf den ersten Blick klar scheint. Der Mann als Oberhaupt und Versorger der Familie, die Frau als treu liebende Ehegattin, die die Kinder erzieht und sich um den Haushalt kümmert, erzählt Ümir. Auch ihr Leben verlief so, obwohl sie diese Art der Rollenverteilung schon als junges Mädchen in Frage stellte. Immer wieder kamen Nachbarinnen zu ihr, klagten über ihre Ehemänner, die sie schlecht behandelten oder sogar verprügelten. Von Frauenrechten hatte Ümir zwar gehört, doch wie konnte sie die auch im Dorf durchsetzen? Als eines Tages eine Theatergruppe im Ort Station machte, kam mir ein Gedanke. Ich wusste plötzlich ganz genau, was ich wollte, nämlich die Stimme der Frau endlich hörbar machen, indem ich selbst ein Theater gründe. Ich wollte einfach aufschreiben, was den Frauen im Dorf alles passiert und daraus ein Theaterstück machen. Wenn es die Ehemänner, Schwiegermütter oder Schwiegerväter dann sehen, sollten sie ihre Lehren draus ziehen. Ein Theater ausschließlich mit Schauspielerinnen, noch dazu gesellschaftskritisch. Anfangs sei nicht jeder im Dorf davon begeistert gewesen, vor allem nicht die Männer, sagt Ümir. Ich musste mir anfangs sehr viel an den Kopf werfen lassen. Dann sind wir das erste Mal aufgetreten. Nach dem Auftritt kam ein Mann zu mir und sagte, Ümir, mir kam es so vor, als wäre ich der Alkoholiker in dem Stück gewesen. Er wusste also genau, dass er gemeint war. Und siehe da, er fand es gut. Mittlerweile treten die Dorffrauen überall in der Türkei mit Ümirs selbstgeschriebenen Stücken auf. Gerade proben sie ein neues. Es handelt von einer Familie, die unter der Spielsucht des Ehemanns leidet und zu zerbrechen droht. Vor einiger Zeit wurde auch die Werbeindustrie auf die ungewöhnliche Schauspielerin aufmerksam. Gemeinsam mit Fußballstar Cristiano Ronaldo spielte sie in einem Werbefilm mit. Ihr Erfolg hat inzwischen auch bei ihren anfänglichen Skeptikern, den Männern im Dorf, Eindruck hinterlassen.
Wir haben uns ihre Stücke schon angeschaut, als sie noch ganz am Anfang standen. Es ist wirklich etwas, das man anerkennen muss. Es ist Kunst. Sie hat es sogar geschafft, dass man in Europa darüber spricht.
Für einige Tage lassen die Frauen nun ihren Dorfalltag hinter sich. Denn ihr nächster Auftritt steht an. Es geht nach Hakkari in den Südosten der Türkei.
Eine schöne Geschichte, und am Anfang dieser Geschichte war die Rede von anatolischen Spezialitäten in der türkischen Küche. Frau Sens, werden die auch bei Ihnen in Istanbul angeboten?
Also es wird auf jeden Fall sehr leckeres Essen angeboten, und ich persönlich mag unglaublich gerne Meze. Das ist für den einen oder anderen, der das aus der Türkei gar nicht kennt, aber vielleicht auch Spanien, Tapas sind, glaube ich, in Deutschland besonders in, und so ähnlich sind auch Meze. Also kleine Süßchen oder Dolma, das sind so eingewickelte Weinblätter, die man vielleicht auch aus der griechischen Küche kennt. Fava sind so ein Bohnenmus, Hummus kennt man vielleicht in Deutschland inzwischen, oder auch Penne. Lauter kleine Schalen, der ganze Tisch ist voll, und dann sitzt man da, und wenn man noch ein bisschen was dazu haben möchte oder bestellt dann später einfach nochmal was Warmes an warmen Meze. Jeder bedient sich aus diesen kleinen Schalen.
Und kann man sich auch aus den Kochtöpfen bedienen, zum Beispiel in Ihrem Lieblingsrestaurant? Was wird dort geboten?
Also es gibt natürlich viele Eintöpfe auch. Es gibt Fesulje, das ist ein Bohneneintopf, das schmeckt sehr lecker. Pide, das ist die türkische Pizza, die man sich auch an jeder Straßenecke holen kann. Fragen Sie mich jetzt nicht, ob ich schon mal selber gekocht habe. Ich muss zugeben, ich finde es so lecker, da immer dran vorbeizulaufen, dass ich mir gerne was mit heimnehme oder am besten gleich da esse, auch wenn ich alleine bin. Man kommt auch mit meinem, sage ich mal, im Moment noch nicht so perfekten Türkisch sehr gut in Kontakt mit den Leuten, bekommt auch immer gleich zum Nachtisch noch einen Chai, also einen Tee angeboten. Tee bekommt man sowieso an jeder Straßenecke. Die Gastfreundschaft der Türken ist etwas, was mich seit der ersten Minute in Istanbul absolut begeistert. Also ich finde, das übertrifft die Gastfreundschaft in vielen, vielen, vielen Ländern um ein Weites. Und da zählt es auch überhaupt nicht, ob man jetzt deutscher Journalist ist, wo ich am Anfang immer gedacht habe, oh, vielleicht werden wir hier nicht so gut gelitten. Oder aber ob man ein Lehrer ist. Ich werde oft für eine Lehrerin gehalten, weil man eben weiß, dass ich aus dem Ausland komme. Das ist eigentlich erstmal egal. Ich hatte eine sehr schöne Anekdote, die ich in zwei Sätzen kurz schildern möchte. Ich bin von einer Umfrage gekommen, es war kalt, es hat geregnet und ich bin bei meinem Bäcker in die Backstube reingekommen, weil der hat gar keinen Verkaufsraum, da sitzt man gleich in der Backstube. Er bot mir einen Stuhl an, legte ein Stückchen Papier drauf, damit ich mich nicht schmutzig mache, rückte seinen Heizstrahler ran und hat mir erstmal einen heißen Tee eingegossen. Und ich habe gesagt, würde einem das in der deutschen Bäckerei auch passieren, wenn eine türkische Frau reinkommt, triefend nass?
Das klingt alles sehr gut und man setzt sich dort zusammen, spricht miteinander. Andererseits sind ja die 2 Jahre seit dem Militärputsch, gestatten Sie mir, dass ich da nochmal drauf zurückkomme, durchaus auch vom Versuch geprägt gewesen, Menschen ein Stückchen einzuschüchtern, die nicht ganz auf der Linie von Erdogan sind. Spüren Sie das denn in den Kneipen, wo Sie das türkische Tapas bestellen, wo Sie sich eng an den Nachbarn drücken, weil es voll ist und wo man miteinander ins Gespräch kommt? Wie vorsichtig sind die Leute?
Sehr vorsichtig. Das ist die Schattenseite. Also das ist natürlich ganz wichtig, dass Sie das auch nochmal ansprechen. Ja, man überlegt, über wen man sich unterhält. Man überlegt, wer hört zu, wie offen spricht man. Nennt man Erdogan beim Namen oder sagt man vielleicht nur E? Habe ich auch schon erlebt. Die Menschen ziehen sich, wenn es um solche Dinge geht, sehr oft ins Private zurück. Und Sie haben gesagt, ein bisschen einzuschüchtern. Nein, es ist eine sehr große Einschüchterung passiert in den letzten Jahren. Wenn man etwas auf Twitter postet, dann kann einen das ins Gefängnis bringen. Und das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, dass das passiert ist. Auf der anderen Seite beeindruckt mich immer wieder auch diese Unerschrockenheit. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die gesagt hat, ja, ich habe gerade auch wieder einen Prozess am Laufen. Und dann sagte ich, ja, aber das ist doch schrecklich. Und sagt sie, ach, ich war auch schon im Gefängnis. Das ist für uns hier Alltag. Also es gibt so einen lockeren Spruch, ich war im Gefängnis, also bin ich, ja, für Journalisten. Die Haltung der Menschen ist, glaube ich, eine andere wie in Deutschland, wenn man ihm mit Gefängnissen droht. Nichtsdestotrotz schüchtert es ein. Man denkt an die Familie, auch an die Folgen für die Familie. Wenn man beispielsweise der einzige Ernährer ist als Uniprofessor, dann leistet man sich's eben im Zweifelsfall nicht mehr, sich kritisch zu äußern und oder eben in der Öffentlichkeit auch nicht mehr kritisch und Kritik nur noch sehr unterschwellig, auch weil Sie vorhin die Künstler angesprochen haben. Es gibt noch sehr begnadete Karikaturisten, die eben mit dieser Zweideutigkeit inzwischen sehr stark arbeiten.
Denn Istanbul ist eine Stadt, die nicht mehrheitlich AKP wählt. Also gibt es doch Inseln, wo die Offenheit und der Widerspruchsgeist in der Stadt bewahrt werden. Ich meine das im intellektuellen Raum. Wo finden Sie das?
Wie gesagt, das sind die privaten Inseln. Mhm. Also in einem öffentlichen Raum im großen Stil passiert das nicht mehr. Man arbeitet sehr stark mit dieser Zweideutigkeit. Also offene Kritik kann einen ins Gefängnis bringen und man riskiert es, aber man muss es sozusagen nicht darauf anlegen, man provoziert es nicht. Ich glaube, das trifft es vielleicht sehr gut. Also wir hatten ja jetzt am Wochenende auch die Gay Pride, die große Demonstration, die große Festumzug, muss man ja eigentlich sagen, der jahrelang in Istanbul gefeiert wurde, der nur bunt war und der seit das vierte Mal jetzt wieder verboten war und trotzdem sind 1000 Menschen auf die Straße gegangen und es sind Menschen verhaftet worden. Es gab Verletzte dabei. Also man riskiert es trotzdem, weil man eben sagt, wir lassen uns nicht unterkriegen. Es kann nicht sein, dass dieser Staat uns sozusagen komplett dort einschränkt. Aber diese Inseln sind sehr viel kleiner geworden und sich daran zu beteiligen, ist einfach sehr viel gefährlicher geworden.
Homosexuelle in Istanbul, würden Sie raten, den Besuchern Haltet mal den Ball flach, zeigt es nicht so offen?
Istanbul ist nach wie vor bunt. Also Homosexualität an sich ist ja jetzt mal noch nicht politisch. Man sieht hier wirklich, wie man so schön sagt, Paradiesvögel in jeder Hinsicht. Also Frauen, die mit gefärbten Haaren auf Plateausohlen rumlaufen, was ich übrigens auch sehr bemerkenswert finde, sind immer wieder Frauen, die sehr offenherzig rumlaufen, zusammen mit einer Freundin, die mit Kopftuch und Mantel unterwegs ist. Es gibt diese Vermischung noch. Ja, es gibt diese Fälle, die es in deutsche Medien schaffen, wo Frauen in kurzen Hosen verprügelt wurden. Ich muss sagen, ich kenne diese Fälle nicht massenhaft. Wir haben eine Stadt mit 17.000 Einwohnern. Mit 17 Millionen Einwohnern, dankeschön. Und ich kann von meiner Warte aus nicht berichten, dass mir ständig irgendwie Anfeindungen berichtet werden. Ich selber habe sowas überhaupt noch nicht erlebt und fühle mich in der Stadt verhältnismäßig sicher, wenn es um Kleinkriminalität geht, eben auch um mögliche Überfälle nachts auf den Straßen. Das sicherlich nicht. Wie gesagt, ich glaube, die Grenze wird dann überschritten, wenn man ins Politische geht.
Zum Schluss, Karin Sens, vielleicht fassen Sie für uns noch mal zusammen, was Sie so sehr an dieser Stadt mögen.
Mansara. Mansara heißt Ausblick. Und auch das ist etwas, wo ich sage, eben unpolitisch mich begeistert, dass man immer wieder durch eine Straße durchblickt und auf das blaue Meer schaut, auf den Bosporus. Es gibt unzählige Dachterrassen, da immer ein leichtes Lüftchen weht, was ich jetzt bei diesen Temperaturen schon absolut genieße. Und man hat eben auch diese schönen Ausblicke von sehr vielen Wohnungen aus, weil die angereiht sind wie in einem Amphitheater, muss man sich das eigentlich vorstellen. Es gibt sehr viele Wohnungen mit Bosporusblick, was mich immer wieder verblüfft, weil man eben diese Stufen drin hat, auf denen die Häuser auch angereiht sind. Mich begeistern die Menschen, und da unterscheide ich im ersten Zuge nicht zwischen Erdogan-Anhängern und Erdogan-Gegnern, sondern einfach erstmal zwischen Menschen, die mir begegnen, und mich begeistern die Ausblicke. Das ist erstmal das, und ich fände es wichtig, dass, wenn man nach Istanbul kommt, sich diesen offenen Blick trotz allem bewahrt und die Kritik nichtsdestotrotz. Also die ist sicherlich wichtig an diesem Land und an der Regierungsform, die äußern wir jeden Tag und das ist wichtig, aber es ist nicht das Einzige.
Der Tag auf Weltreise heute in Istanbul bei Karin Sens. Ganz großen Dank.
Ich danke Ihnen.
Eine tolle Stadt. Man muss ihr gerecht werden. Wir haben das heute versucht. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.